Künstliche Intelligenz per se ist nicht gut, ist nicht schlecht. Es ist die Frage, wie wir sie einsetzen können im Sinne unseres Miteinanders, weil mit einem Miteinander und in Beziehung mit anderen Menschen kommen, kann uns sehr viel, ja, sehr viel mehr weiterhelfen, als sich einem kalten Code anzuvertrauen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Renate Bergtold und ich muss zugeben, in letzter Zeit habe ich mich fast ein bisschen zu sehr mit ChatGPT unterhalten. Ich habe die Maschine eigentlich verwendet, um meinen Urlaub zu planen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass mir die Gespräche mit dem Bot schon bald so vorkamen, als unterhielte ich mich mit einem Bekannten, der mir gute Tipps fürs Urlaubsland gibt. Dieser Mechanismus ist ein bewusster, wie auch mein heutiger Gesprächsgast, der Gesundheitspsychologe Stefan Höfer weiß. Die KI hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Allerdings ist trotz der überwiegenden Euphorie auch Skepsis angebracht. Denn gerade im zwischenmenschlichen Bereich drohen Gefahren. Immer mehr KI-Anwendungen sind nämlich so programmiert, dass sie menschliche Emotionen erkennen und verwenden können. Was das mit uns macht und wann unsere Alarmglocken schrillen sollten, erklärt mir Stefan Höfer in der neuen spannenden Folge.
Willkommen, ich bin heute zu Gast beim Gesundheitspsychologen Stefan Höfer hier in Innsbruck. Hallo, danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Hallo, vielen Dank.
Wir sprechen heute über Chatbots. Ganz ein spannendes Thema. Die werden ja immer mehr, kommen immer mehr zum Einsatz. Sie als Gesundheitspsychologe beschäftigen sich vor allem mit der Auswirkung auf unsere Emotionen, auf unser Fühlen. Gerade bei Jugendlichen sind Chatbots sehr stark in Verwendung. Laut Umfragen werden sie vor allem für die Schule genützt. Aber was bedeutet das denn dann für den Wissenserwerb? Kann man da schon was dazu sagen?
Das ist eine spannende Frage für den Wissenserwerb. Wenn man weiß, wie Chatbots, Large Language Models funktionieren, dann generieren die ja eigentlich on the fly Wissen und sind jetzt nicht im Vergleich zu herkömmlichen Suchmaschinen wie Google oder andere Suchmaschinen tatsächlich Instrumente, die Wissen abfragen, sondern eigentlich Wissen generieren auf dem Weg zur Beantwortung der Frage. Wie das Wissen verändert, das ist vielleicht schwierig zu beantworten in dem Zusammenhang, aber es ist vielleicht mit einem Bild vergleichbar. Wenn man so an unsere Generation denkt, wie wir aufgewachsen sind, zumindest ich, da gab es kein Mobiltelefon. Für mich war es klar, ich muss anders kommunizieren. Für meine Kinder, die jetzt aufwachsen, gibt es ein Mobiltelefon. Da gab es nie eine Welt ohne Mobiltelefon. Die Frage, die sich in dem Zusammenhang jetzt mit Chatbots und Wissenserwerb stellen darf, ist, zu unserer Zeit gab es das nicht. Wir haben uns Wissen auf andere Art und Weise versucht anzueignen und haben natürlich dann auch auf Quellen vertrauen müssen, die seriös waren oder als seriös angesehen wurden, dass man sagen können, das, was in diesen Büchern steht, das, was in diesen Zeitschriften steht, das ist hinreichend geprüft und aktueller Stand der Wissenschaft. Das heißt, wir haben gelernt zu hinterfragen, wo das Wissen herkommt, wie das Wissen entstanden ist, um zu beurteilen, ob das Wissen, das wir hier jetzt lesen, eine gewisse Qualität hat. Wenn ich heute jetzt an Chatbots denke, dann fehlt ja eigentlich diese Möglichkeit des Verifizierens des Wissens und auch die Fähigkeit bei Kindern und Jugendlichen, wie kann ich denn das überprüfen, was denn hier eigentlich als plausible, nachvollziehbare Antwort gegeben wird. Und das stelle ich mir grundsätzlich schon als Challenge vor für unsere Kinder und Jugendlichen, wenn Wissenserwerb auf Chatbots und, sage ich jetzt einmal, gängige, öffentliche, unkontrollierte, nicht spezifisch programmierte Chatbots passiert.
Das stimmt, man sagt ja salopp oft, das Gehirn muss sich gar nicht mehr anstrengen, wenn man mit Chatbots kommuniziert. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn man die KI um Rat bittet? Wo liegen denn da die Gefahren?
Also grundsätzlich ist es, denke ich, in Ordnung, für jeden Menschen von uns ist, glaube ich, total in Ordnung, Antworten auf seine Fragen zu finden. Und ich kenne es hier an der Medizin-Uni in einem Rahmen eines anderen Kontextes. Da werden die Fragen gestellt, was tue ich denn eigentlich mit meinem Patienten, mit meiner Patientin, wenn die Dr. Kugel, so hat es vor 5, 6 Jahren geheißen, gefragt hat und schon mit Antworten daherkommt auf Fragen, wo ich mich eigentlich zuständig fühlen würde, diese zu beantworten. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich gut, wenn Menschen selber neugierig sind und versuchen, Antworten zu finden. Das heißt, es ist nichts Schlechtes und es ist auch nichts Schlechtes, grundsätzlich um Rat zu fragen. Es ist immer nur die Frage, wen frage ich um Rat? Und was steht dahinter und welche Qualität steht dahinter? Und jetzt um Rat fragen hier im ganz Speziellen, diese öffentlichen Large Language Models, Chatbots, sind keine Gesundheitswerkzeuge im Speziellen. Das sind allgemeine Tools, die vielleicht zur Unterhaltung beitragen können, die man ausprobieren kann, die man vielleicht auch für bestimmte Zwecke sinnvoll einsetzen können, um sprachliche Texte zu verbessern, umzuformulieren. Allerdings sind das alles keine Medical Devices, sind keine Medizinprodukte, sind dafür nicht entwickelt, es gibt keine in irgendwelcher Art und Weise derzeit Qualitätssicherungen, was die Inhalte, auf denen sie trainiert worden sind, gewährleistet.
Da haben Sie jetzt einen schönen Punkt angesprochen, man kann sie zur Unterhaltung verwenden. Viele verwenden sie allerdings schon mehr. Es gibt ja Studien, die besagen, dass Chatbots schon ähnliche Aufgaben wie eine Bezugsperson übernehmen. Das heißt, man führt dann freundschaftliche Unterhaltungen, taucht da immer tiefer ein. Man verliebt sich sogar in den Chatbots. Ich habe sogar eine Doku gesehen, da hat eine Frau den Chatbot geheiratet. Also es gibt mittlerweile alles. Wie kann man sich denn erklären, dass wir gehen jetzt mal davon aus, die meisten von uns wissen, dass es eine Maschine ist, dass man so starke Beziehungen mit einer Maschine in dem Wissen, dass es eine Maschine ist, aufbaut, die menschenähnlich ist?
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen mit das Menschenwissen, dass das eine Maschine ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher immer, dass das so klar ist, sobald ich anfange zu interagieren. Es gibt aus der Robotik und anderen Bereichen Studien, die sich mit dieser Beziehungsfähigkeit zu Dingen und ein Chatbot ist ein Ding im weitesten Sinne beschäftigen. Und da gibt es eine Forscherin, ich glaube, die war am Massachusetts Institute of Technology, die hat einen kleinen Dinosaurier, also ein Plüschtier, wenn man so will, das Pleo, glaube ich, hieß der oder so ähnlich, der, je nachdem, wie man ihn hielt, Töne oder Geräusche von sich gab. Wenn man ihn waagrecht hielt, dann vielleicht so was Schnurrendes, Wohlwollendes. Wenn man ihn am Schwanz hoch hielt, dann hat er geweint, geblärt. Und sie hat die Studierenden spielen lassen, experimentieren lassen, eine Stunde lang mit dem Roboter, der eine gewisse Sensorik drinnen hatte, nicht? Also bin ich waagrecht oder bin ich senkrecht aufgestellt? Und je nachdem, wenn, dann gebe ich halt dieses oder jenes Geräusch von mir. Und nach einer Stunde hieß es, ja und jetzt, hier ist der Hammer, zerstören Sie dieses Plüschtier, dieses Spielzeug. Und da gibt es Fotos im Internet, auch Videosequenzen dazu, wo man die Studierenden teilweise erschüttert, erstaunt, unter Tränen sieht und sich eigentlich geweigert haben, dieses Plüschtier, und es ist nur ein Plüschtier, es ist nichts Lebendiges, es ist ein Plüschtier, zu zerstören. Erst auf die Androhung, wenn ihr diesen einen nicht zerstört, zerstören wir alle hier am Institut, hat sich eine Studierende bereit erklärt, teilweise unter Tränen, das Ding auch kaputt zu machen. Was das zeigt, ist, dass wir Menschen dazu neigen, zu Dingen eine Beziehung aufzubauen. Anthropomorphismus wird sich das nennen, Gegenständen eine menschliche Eigenschaft, eine Seele, wenn man so möchte, angedeihen lässt. Im Endeffekt ist es dann eine Maschine, vor der ich sitze natürlich, nicht ein Computer oder sonst irgendwas. Im Hintergrund läuft ein Algorithmus, wo ich eine Beziehung aufbaue. Es scheint was Menschliches zu sein, zu Dingen Beziehungen aufbauen zu wollen können.
Und lässt sich auch erklären, warum manche sich da besser abgrenzen können und andere eben nicht?
Sie haben vorher angesprochen, dass hier eine Beziehung aufgebaut wird, dass hier sehr verliebt wird, dass hier ein Beziehungskontext stattfindet. Und manchen gelingt es leichter, manchen gelingt es schwerer, sich hier zu distanzieren. Die Frage, die hier im Hintergrund für mich steht, ist, wie bauen wir derzeit unsere Gesellschaft auf? Und ich habe so den Eindruck, wir bauen momentan eines auf, nämlich Einsamkeitsschnittstellen. Was meine ich mit Einsamkeitsschnittstellen? Einsamkeitsschnittstellen, früher ist man vielleicht zu einem Schalter am Bahnhof gegangen, hat sich das Ticket gekauft, heute macht man es online, am Handy, am Automaten. Man ist früher in eine Bank gegangen, hat vielleicht warten müssen, hat dann mit dem Bankbeamten gesprochen, hat eine Beziehung aufgebaut. Heute macht man das alles am Handy selber. Das Gleiche mit dem Fliegen, am besten ist überhaupt, wir checken uns alle selber ein, geben unser Gepäck selber auf und wir reduzieren unser Zusammenleben, vor allem in der westlichen Welt, versuchen wir unter dem, ich sage jetzt, Deckmantel der Effizienz, bauen wir Einsamkeitsschnittstellen. Und was aus sowas natürlich eine Konsequenz sein kann, ist, dass ich mir diese Einsamkeit, die wir systematisch hier aufbauen, vielleicht über andere Ecken und Wege versuche wieder herzuholen.
Ah, dazu passt aber auch gut, dass Chatbots gerne herangezogen werden, wenn es um mentale Unterstützung geht, oder?
Gerne herangezogen werden, Fragezeichen. Herangezogen von wem, ist sozusagen die andere Frage, die da mitschwingt. Wenn wir hier geschichtlich vielleicht ein bisschen ausholen, Josef Weizenbaum war der Erste, der zeigen konnte, dass man einen Code schreiben kann, der es erlaubt, mit Menschen zu interagieren. Er hat diesen Code oder diesen Chatbot Eliza genannt, in Anlehnung an die Figur in My Fair Lady, wo die junge Blumenverkäuferin versucht hat, bei Professor Higgins die englische Sprache zu lernen, damit sie sich in dieser Kultur bewegen und ausdrücken kann. Und er selbst war zutiefst erschüttert und schockiert über die Reaktionen, die die erfolgreiche Demonstration des Einsatzes von so einem Chatbot vor allem in der Psychiatrie, Psychotherapie bei Psychologinnen ausgelöst hat, nämlich jene, das können wir vielleicht einsetzen für Therapien. Wir sind zu wenige Therapeuten. Wäre das nicht eine Option, das zu nutzen? Das war 1966 und er hat Zeit seines Lebens dagegen angekämpft, dass das, was zutiefst menschlich ist, einer Maschine übertragen und übergeben wird.
Spannend, wusste ich nicht. Aber mittlerweile sind wir ja schon einen Schritt weiter. Chatbots können auch stark individualisiert und programmiert werden. Das heißt, die Maschine sagt einem ja dann nur noch, was man eigentlich hören will. Und wie wirkt sich das dann auf die zwischenmenschliche Kommunikation aus, wenn man stark eine Maschine verwendet, die einem immer dasselbe erzählt?
Also eine Maschine, die einem immer wieder dasselbe erzählt oder bestätigt im eigenen Denken. Kann man vielleicht ein anderes Beispiel heranziehen? Da gibt es den Circle of Death in der Natur, wo Ameisen gehen normalerweise immer so bestimmte Wege entlang, nicht? Also sie handeln sich da an Duftstoffen entlang. Und es kann natürlich sein, dass irgendwann einmal dieser Weg unterbrochen wird und die Ameisen anfangen, im Kreis zu laufen. Da gibt es auch Bilder dazu und Videos dazu und auch wissenschaftliche Analysen dazu. Und man sieht, dass die Ameisen sich hier einfach immer im Kreis bewegen, weil sie sozusagen selbstbestätigt den eigenen Duftstoffen folgen und halt nicht rauskommen aus dieser Schleife. Und wenn ich sozusagen von außen bestätigt werde, ändert sich ja deswegen auch noch nichts, sondern verbleibe ich in meinem Denkkreisel, wenn ich so möchte. Bei den Ameisen ist es so, dass sie versterben, weil sie dann irgendwann halt nicht mehr zum Futter kommen. Aber auch das verhindert nicht, dass die anderen weiterlaufen.
Trotz allem, wenn wir das jetzt so ansprechen, überwiegt bei vielen, das ergeben auch Umfragen immer wieder, positive Einstellungen gegenüber KI. Wir vertrauen der Maschine sehr, aber wir vertrauen einer Maschine, aber wie wirkt sich das auf unsere Fähigkeit gegenüber Menschen im Vertrauen aus?
Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Auch dazu gibt es zumindest eine wissenschaftliche Studie, die mir bekannt ist, die schon 2016 sich damit auseinandergesetzt hat, eben inwieweit Menschen eher jetzt im medizinischen Kontext Ärzten bereit sind zu vertrauen oder einem virtuellen Arzt, wenn man so möchte. Was da für mich sehr erstaunlich war, die Autoren dieser Studie kamen zu dem Ergebnis, dass Menschen, so wie sie sagen, eher vielleicht sogar bereits in einer Maschine zu vertrauen als einem Arzt. Die Autoren haben da angegeben, es könnte sein, dass sie sich weniger beurteilt, sozial eingeschätzt, eingestuft, vorverurteilt fühlen als bei Ärztinnen oder Ärzten.
Das kann man ja dann auch noch weiterführen. Das Erschreckende ist ja, also ich habe mir im Vorfeld zu unserem Gespräch einige Dokus angesehen und da gab es eben Berichte, dass sich Menschen von der Maschine so lange leiten haben lassen, dass sie entweder Suizid begangen haben, dass sie Morde begangen haben. Also dass wirklich die Maschine komplett Einfluss auf ihr gesamtes Leben genommen hat. Solche Szenarien, werden wir das in Zukunft öfter sehen? Ist das ein Ausblick, mit dem wir uns beschäftigen müssen?
Also ich glaube schon, dass man darüber nachdenken muss, auf jeden Fall, wie man diese Technologie sinnvoll einsetzen kann. In dem Zusammenhang ist vielleicht wichtig zu unterscheiden zwischen Innovation und Fortschritt. Nicht alles, was neu ist, nicht alles, was innovativ ist, ist gleichzeitig auch ein Fortschritt für uns Menschen. In dem Kontext stimmt, es gibt dokumentierte, also ich kenne vor allem dokumentierte Fälle von Suizid nach teilweise sehr langen Interaktionen mit Chatbots. Und wie gesagt, da ich denke, ist mal grundsätzlich wichtig darauf hinzuweisen, dass keiner der breiten in der Öffentlichkeit verfügbaren Chatbots, wie auch immer sie jetzt heißen mögen, eine zertifizierte Gesundheitsanwendung ist, sondern im besten Fall ein Unterhaltungstool und wenn ich es geschickt einsetzen kann, vielleicht auch ein kreatives Tool, das mich in manchen Fähigkeiten, Fertigkeiten unterstützen kann. Künstliche Intelligenz per se ist nicht gut, ist nicht schlecht. Es ist die Frage, wie wir sie einsetzen können im Sinne unseres Miteinanders und dass wir eigentlich mehr dieses Miteinander dadurch fördern als, wie vorher angesprochen habe, Einsamkeitsschnittstellen bauen. Weil mit einem Miteinander und in Beziehung mit anderen Menschen kommen, kann uns sehr viel mehr weiterhelfen, als sich einem kalten Code anzuvertrauen, weil das Spannendste an dem, was Josef Weizenbaum im ELISA demonstrieren, zeigen hat können, ist, es hat funktioniert wie ein psychotherapeutisches Gespräch, das erste Modell. Und da sagt der Chatbot, I understand you. Und ich frage dann immer die Zuhörer, was ist denn da falsch an diesem Satz? Falsch an dem Satz ist das I. Weil es gibt kein I im Code. Es gibt kein Ich in der Maschine. Und wenn Technologie uns hilft, Beziehungen, menschlichen Kontakt besser zu ermöglichen, weil was anderes übernommen, erledigt oder sonst was wird, dann ist das wahrscheinlich was Hilfreiches. Aber menschliche Beziehungen zu ersetzen durch kalten Code ist etwas, wo wir uns selber fragen müssen, was sagt das über uns aus?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir stehen gerade an diesem Scheideweg. Gerade wenn wir zurück auf die Jugendlichen gehen, dieses Bedürfnis schon da ist, mehr zu interagieren. Denen geht's nach der Corona-Pandemie ja ganz arg ab, dass sie eben wieder untereinander sein können, mehr Interaktion haben. Auf der anderen Seite schotten sie sich auch gleichzeitig mehr durch diese Chatbots ab. Und ich glaube, in der Gesellschaft generell wird's in die eine oder andere Richtung gehen. Was glauben Sie da, was wahrscheinlicher ist?
Vorhersagen in die Zukunft sind für mich immer ganz, ganz schwierig. Ich hoffe, wir finden einen guten Umgang mit dieser Technologie. Und das ist etwas Neues, das wir lernen dürfen. Jedes Werkzeug, das der Mensch im Laufe seiner Menschheitsgeschichte entwickelt hat, kann man für was Positives, für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft einsetzen. Man kann es aber auch dagegen einsetzen. Und von daher finde ich, ist es schon notwendig, dass wir als Gesellschaft über Regeln nachdenken, wie Technologien, in dem Fall auch diese Technologie, zu unserem gemeinsamen Nutzen und Wohlbefinden sinnvoll eingesetzt werden kann. Ich glaube nicht, dass es unreguliert der Weisheit letzter Schluss sein wird. Da haben wir vielleicht dann sowas wie einen Oppenheimer-Moment im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Das Bild, das Sie gerade gezeichnet haben mit dem Handwerk, gefällt mir gut, wenn wir wieder Full-Circle-Moment zurück zum Anfang gehen. Wir haben Handys als Werkzeuge benutzt und verwendet, weil wir sie nicht kannten. Aber Kinder, die heute mit den Handys aufwachsen und auch mit Chatbots, das ist so, als wäre ihnen das schon in die Wiege gelegt. Das ist kein externer Gegenstand, als den wir ein Handy verwenden, sondern das gehört ja quasi zu ihnen, fast zu den meisten. Nicht zu allen natürlich, aber es ist so das Gefühl, das ich habe, dass das kein Werkzeug für die ist, sondern dass das wirklich etwas ist, was zu ihrem Leben gehört und auch der Umgang damit. Umso schwieriger stelle ich mir vor, zu lernen, wie man eben hinter die Fassade blickt.
Ja, also das ist eine Aufgabe, der wir uns wahrscheinlich jetzt stellen dürfen und müssen. So wie man jetzt zum Beispiel ja auch draufkommt, dass es vielleicht nicht das Gescheiteste ist, iPads in die Schulen zu bringen, sondern durchaus auch wieder andere Fertigkeiten. Es gibt ja Länder, die hier wieder auch auf dem Rückzug sind, die vielleicht hier auch Vorreiter waren. Ich glaube, wir alle dürfen lernen und uns entwickeln und dazu gehört auch das Ausprobieren. Ich sage immer, haben Sie viel Spaß mit dem Ding, aber wissen Sie, was es ist? Und über das mit Spaß an den Dingen etwas auszuprobieren und kennenzulernen, kann schon sein, dass ich draufkomme, für das kann ich sinnvoll nutzen, für das ist es wahrscheinlich nicht geeignet.
Abschließend, was sich sicher viele Eltern auch fragen, Sie als Gesundheitspsychologe sind da näher an der Thematik dran, ab wann sollten denn die Alarmglocken schrillen? Ab wann ist denn dieses Verhältnis vielleicht nicht mehr normal, wo man sagt, jetzt muss ich wirklich was tun?
Ich würde es ein bisschen allgemeiner versuchen zu beantworten, diese Frage, nämlich insofern, aus was uns Menschen als Menschen ausmacht. Uns Menschen macht als Menschen aus die soziale Beziehung. Weil man merkt, dass die Fähigkeit darunter leidet, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, weil man merkt, die anderen Menschen, Beziehungen zu anderen Menschen, Aktivitäten mit anderen Menschen, und damit meine ich tatsächlich physische, in Präsenz bezogene Aktivitäten mit anderen Menschen, wenn die zu kurz kommen, das andere Überhand gewinnt, dann habe ich das Gefühl, dann entfernen wir uns von dem, was uns ausmacht, als Mensch, Mensch zu sein.
Was für ein schöner Abschluss. Herr Höfer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Vielen Dank.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.